Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Und heute bei mir wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Steffen, du hast uns ein schönes Thema mitgebracht. Eine kurze Abgrenzung zwischen Grenzpendlern und Grenzgängern. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Na klar, also Grenzpendler ist ein steuerlicher Begriff und Grenzgänger ein sozialversicherungsrechtlicher. Das ist besonders spannend in Bezug auf Homeoffice, denn grundsätzlich wäre der Arbeitnehmer, der im Homeoffice tätig ist, in seinem Wohnsitzstaat zu versichern, was gerade bei Grenzgängern oft nicht gewollt ist. Sie wollen also dann doch gerne in dem Land versichert sein, in dem sie tätig sind. Dazu gibt es auch die Möglichkeit in der Verordnung, dass man eine Ausnahme vereinbart. Nun haben sich 19 Unterzeichnerstaaten im Juli 2023 darüber verständigt, dass man das zur Regel macht bei Grenzgängern. Wenn sie denn bis zu 50% im Homeoffice tätig sind, dann können sie dann weiter auch in dem Staat sozialversicherungspflichtig bleiben, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat. Diese Regelung ist befristet auf 5 Jahre, also geht das noch bis 2028 und dann werden wir schauen, ob das nicht vielleicht auch noch verlängert wird.
Super, vielen Dank. Die Frage hatte nämlich einen kleinen Hintergrund. NRW hat am 16.04. darüber gejubelt, dass es Erleichterungen für Grenzpendler gibt, also jetzt wieder aus steuerlicher Sicht.
Ja.
Denn zwischen Deutschland und Niederlanden gibt es dann eben entsprechende Abreden, dass Homeoffice-Regelungen dann erleichtert aufgenommen werden können und man hier eine 34 Tage also leichter im Homeoffice arbeiten kann, ohne immer abgrenzen zu müssen, wann war ich denn in den Niederlanden und wann war ich in Deutschland. Also vielen Dank dafür, Steffen. Ansonsten,
Gerne.
NRW hat auch nochmal darüber informiert, dass ab dem 1. Mai dort bei 4 Pilotfinanzämtern KI eingesetzt wird bei der Steuerveranlagung, was aus meiner Sicht eine gute Sache ist. Die haben ja auch immer weniger Personal und es dauert ja auch zum Teil ja recht lange, bis dann die Steuerveranlagung durchgeführt ist. Also vielleicht hilft die KI, wenn es dann inhaltlich richtig läuft, auch, dass alles so ein bisschen geschmeidiger und schneller abgewickelt wird. Darüber hinaus eine Information vom BMF vom 22.04. Da gab es ein Schreiben zu den Einzelfragen zur Datenübermittlung nach Maßgabe des § 45b und des § 45c ESTG. Hier geht es tatsächlich um die Datenübermittlung hinsichtlich Kapitalerträge. Aber Achtung, das ist erstmal ein Blick in die Zukunft. Es geht hier nämlich um Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2026 zufließen. Also ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber das BMF hat schon mal seine Vorstellung dazu dann hier kundgetan. Darüber hinaus jetzt mal kurz nach Hessen. Das Finanzministerium informiert, dass die dort die Dubai-Daten ausgewertet haben. Da ist also mal wieder eine Daten-CD aufgekauft worden, auf der sich Daten zu deutschen Steuerpflichtigen, die in Dubai Immobilienbesitz haben, befinden. Worum geht es? Jedenfalls aus meiner Sicht, wenn Deutsche in Dubai Wohnungen, Immobilien, was auch immer gekauft haben und die nicht innerhalb oder außerhalb von 10 Jahren verkauft haben, sondern innerhalb von 10 Jahren verkauft haben, dann ist der entsprechende Veräußerungsgewinn hier in Deutschland steuerpflichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Steuerpflichtige das vergessen haben anzugeben. Und da hat Hessen in der Zwischenzeit schon 400.000 Euro Mehreinnahmen aufgrund dieser Daten-CD von den deutschen Steuerpflichtigen eingenommen. Ja, darüber hinaus, Bundeskabinett hat am 30. April beschlossen, dass die Renten um 3,74% zum 1.7. erhöht werden sollen. Das ist jetzt keine große Überraschung, das war schon alles angekündigt worden, aber jetzt ist es tatsächlich dann scharf geschalten worden und das wird dann auch entsprechend so kommen. Ja, und abschließend von meiner Seite, die Landesregierung Brandenburg wird langsam ein bisschen nervös. Die hat am 29. April angekündigt, wer bis jetzt noch keine Grundsteuerwerterklärung abgegeben hat, dem droht ein Zwangsgeld. Zwangsgeld bedeutet nicht, dass wenn man das gezahlt hat, dass man dann die Steuererklärung nicht mehr abgeben muss. Nein, Zwangsgeld, so wie der Name eigentlich schon sagt, soll mich dazu zwingen, dann endlich mal diese Steuererklärung abzugeben. Also ich muss dieses Geld zahlen. Das kann auch immer mehr werden und immer wieder verhängt werden. Also wer bisher seine Grundsteuerwerterklärung noch nicht in Brandenburg abgegeben hat, möge das bitte dann noch schnell tun. Und ich fürchte, in den anderen Bundesländern, die werden langsam auch nachziehen, denn man hatte jetzt ja schon genug Zeit, die Grundsteuerwerterklärung abzugeben. Da wird dann wahrscheinlich Ähnliches dreuen. Ja,
Ja,
Steffen.
ich habe noch zwei Ergänzungen, die kommen eigentlich so aus Nachfragen von Mandanten. Also einmal geht es um Arbeitnehmerüberlassung. Da gibt es ein Konzernprivileg, also konzernrechtlich verbundene Unternehmen, wenn die ihre Mitarbeiter hin und her verleihen, dann gilt das AÜG nicht. Da ist zwar von Paragraph 18 18 Gesetz die Rede, aber das wird sehr weit ausgelegt. Also zwischen allen Konzernunternehmen, ob sie nun Personengesellschaften sind oder Kapitalgesellschaften, solange ein solcher Konzernverbund besteht, Gewinnabführungsverträge oder Mutter-Tochter-Verhältnisse oder so, da gilt das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht. So, die nächste oder die letzte Information ist auch noch, wir hatten das, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal sehr ausführlich besprochen. Da ging es um die Scheinselbstständigkeit von Lehrern. Damals ging es um Musikschullehrer. Das hat den Gesetzgeber veranlasst, eine Übergangsregelung zu schaffen, innerhalb derer geklärt werden soll, ob der beschäftigte Lehrer dann sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen ist oder selbstständig bleibt. Da gab es auch eine ganze Reihe von Anfragen dazu. Da nochmal die Klarstellung, das gilt für alle Lehrtätigkeiten, also einschließlich Reitlehrer. Diese Frage hatte ich nämlich, ob das auch für Reitlehrer gilt. Ja, diese Übergangsregelung gilt eben für jede Art von Lehrtätigkeit.
Prima, vielen Dank für die Klarstellung. Kommen wir mal zu den Urteilen der Woche. Da habe ich eins vom BfH mitgebracht. BfH-Urteil vom 27.11.2024, Aktenzeichen römisch 1R 21 aus 22. Da geht es darum, dass eine GmbH zu 2% ungefähr an einer vermögensverwaltenden KG beteiligt war. Und die KG war wiederum an zwei GmbHs beteiligt. Und die KG hat an ihre Tochter GmbHs Darlehen vergeben. Und es kam, wie es kommen musste. Die GmbHs sind insolvent geworden. Und jetzt ging es um die Frage, was ist denn mit dem Forderungsausfall? Wer kann ihn denn bei sich steuerlich geltend machen? Das Finanzamt hat der GmbH gesagt, nein, nach 8b Absatz 3 Satz 4 KSDG kannst du diese Forderungsausfälle bei dir nicht geltend machen, denn du seist zu mehr als 25% unmittelbar oder mittelbar an diesen insolventen Gesellschaften beteiligt gewesen. Das sieht der BfH hier ein bisschen anders. Er sagt, es ist eine vermögensverwaltende Gesellschaft, da gilt Paragraph 39 AO, wir haben Bruchteilsbetrachtung und die GmbH war an der vermögensverwaltenden KG nur zu 2% beteiligt. Und erst die dann zu 100% jeweils an die GmbHs. Das führt nicht zu einer mittelbaren mehr als 25% Beteiligung der GmbH. Und damit konnte dann die GmbH doch auf ihrer Ebene die Forderungsverluste geltend machen. Dann aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Beschluss des FG Berlin-Brandenburg vom 20.März 2025, Aktenzeichen 9V 9049 aus 25. Da ging es darum, dass erst behördliche ADV-Aussetzung der Vollziehung beantragt worden ist. Die ist abgelehnt worden. Und dann wurde die gerichtliche ADV beantragt. Und während dieser gerichtlichen ADV hat das Finanzamt versucht, Vollstreckungsmaßnahmen durchzuführen. Und da hat das FG Berlin-Brandenburg klar gesagt, solange bei mir gerichtliche ADV liegt, darfst du, Finanzamt, keine Vollstreckungsmaßnahmen durchführen. Das würde ich also in der Praxis dann immer dem Finanzamt kurz mitteilen. Guck mal, selbst das FG Berlin-Brandenburg sagt während der gerichtlichen ADV keine Vollziehungsmaßnahmen, bitte. Das FG Münster hat ein Urteil vom 14.11.2024, Aktenzeichen 3K906 aus 23F, veröffentlicht. Da geht es mal wieder ums Erbschaftssteuerrecht und zwar um den 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 1 Erbschaftssteuergesetz. Da steht drin, so ungefähr, sinngemäß, dass Verwaltungsvermögen vorliegt, wenn ich eine Immobilie Dritten zur Nutzung überlasse. Hier wurde erst einmal etwas gebaut. Es sollte später vermietet werden, aber jetzt wurde erst mal gebaut und dann übertragen. Und da hat das FG Münster gesagt, wir müssen auf den Stichtag schauen beim Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht, also auf den Tag des Todes bzw. des Schenkungstages. Und wenn an dem Tag halt noch keine Überlassung an Dritte vorliegt, dann liegt auch kein Verwaltungsvermögen nach 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 1 vor. Und damit konnte hier in dem Fall gesagt werden, das ist kein Verwaltungsvermögen und entsprechend dann auch steuerfrei übertragen werden. Die Revision ist zugelassen. Aktenzeichen beim BfH ist römisch 2 R37 aus 24. Und wenn ich wetten könnte, würde ich sagen, der BfH entscheidet genauso, weil der sich nämlich den Wortlaut immer sehr genau anguckt. Und da würde er auch zu demselben Ergebnis kommen. Und damit rüber wieder zu dir, Steffen.
Genau, ich habe einen Fall mitgebracht, da geht es um einen Fremdgeschäftsführer, der abberufen wurde von der GmbH, soweit nichts Ungewöhnliches. Dann wurde sein Anstellungsvertrag gekündigt und nun stellt sich die Frage, hat dieser ehemalige Geschäftsführer allgemeinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz oder nicht? Da gibt es eine Ausnahmevorschrift. Die sagt, dass es für Geschäftsführer nicht gilt. Das LAG Hessen hat jetzt im Urteil vom 28. Februar 2025, Aktenzeichen 14 SLA 578 aus 24, geurteilt, dass dieser Geschäftsführer, dessen Organstellung geendet hatte, Zugang der Kündigung, Kündigungsschutz genießt und hat dort eben auch seine Kündigungsschutzklage bestätigt und die Kündigung für unwirksam erklärt, hat aber die Revision zugelassen zum Bundesarbeitsgericht. Und in der Tat, das BAG hat in der Vergangenheit sich um diese Frage immer herumgedrückt, hat das immer offen gelassen und alle hoffen, dass das BAG jetzt in diesem Fall sich endlich mal dazu äußert, ob denn ein abberufener Geschäftsführer allgemeinen Kündigungsschutz genießt oder nicht. Dann haben wir noch ein weiteres Urteil aus der langen Kette der Corona-Entscheidungen, auch wenn es lange her scheint in der Justiz, ist es immer noch ein aktuelles Thema. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, Entschuldigung, hat am 27. März 2025, Aktenzeichen 21 ZB 24.514, klargestellt, dass im Land Bayern die Personalkosten für die Feststellung eines Liquidationsengpasses nicht zu berücksichtigen sind. Der eine oder andere wird sich erinnern, Nordrhein-Westfalen hat das ganz anders gesehen. Aber wie gesagt, die Bayern haben es jetzt nochmal klargestellt und in dem konkreten Fall die Klage eines Unternehmens abgewiesen, das sich gegen die Rückzahlung der Soforthilfe gewehrt hatte. Ja, so viel von mir.
Ja, und zum Abschluss von mir noch ein BfH-Urteil vom 20. Februar 2025, Aktenzeichen römisch 6 R 18 aus 22. Da wurde im Kern darum gestritten, wann ist denn ein Bescheid zugestellt worden? Und wir hatten bis zum 31.12.2024 ja noch die 3-Tagesfrist, jetzt seit dem 01.01.25 die 4-Tagesfrist. Und da ging es um die Frage, ja, gilt denn diese Zugangsvermutung oder die tatsächliche Zustellung, wenn ich als Steuerpflichtiger sage, naja, der Postdienstleister, der vom Finanzamt beauftragt worden ist, der liefert nie an diesem dritten Tag die Post aus, sondern immer an anderen Tagen. Das hat dem BfH nicht gereicht. Der meinte, es gilt die 3-Tagesfrist. Und wenn tatsächlich später zugestellt worden ist, dann muss der Steuerpflichtige es konkret nachweisen, dass an einem späteren Tag und an welchem späteren Tag der Bescheid zugegangen ist. Ansonsten fällt man auf die 3-Tagesfrist zurück. Heißt in diesem Fall, da ist dann eben einen Tag zu spät dann auch tatsächlich die Klage eingereicht worden. Ja, so dass dann eben das eher schlecht für den Steuerpflichtigen war. Mein Tipp von der Seite hier: Wenn man auf der ganz sicheren Seite sein will, immer den Bescheid Erstellungstag nehmen. Den findet man ja auf dem Verwaltungsakt. Und sich nicht darauf zu verlassen, wann ist diese 3-Tagesfrist denn, galt die, wann ist die ausgelaufen und, und. Dann habe ich den ganzen Terz überhaupt nicht. Also wie gesagt, Bescheiddatum nehmen, einen Monatsfrist berechnen und dann ist man immer auf der sicheren Seite. Ja, das war's dann schon wieder von unserer Seite für diese Woche. Vielen Dank, Steffen, dass du dabei warst.
Gerne doch immer wieder.
Und dann bis zur nächsten Woche.
Jo, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.